Vor einiger Zeit hat der Spiegel eine Reihe von lustigen Schülerantworten auf die Frage veröffentlicht, was feiern wir eigentlich an Ostern? Und mein Favorit von all diesen lustigen Antworten ist, an Ostern ist Jesus aufgekreuzt. Finde ich ziemlich gut. Ganz schlecht finde ich auch, an Ostern feiern wir die Wiederbelebung von Jesus. Boah, ungefähr. Es ist ja auch eine spannende Frage und auch für gar nicht so einfach für manche, glaube ich. In diesem Schulsetting, wo das gefragt wurde, ist das eher so eine aus der Kategorie, weißt du die richtige Antwort? Ja, wo man sich beim Antworten schon fragt, was will das Gegenüber eigentlich hören? Nicht unbedingt, was denke ich dazu, was fühle ich dazu, wie bringt mich die Frage weiter, sondern weißt du die richtige Antwort? Und sobald man eine Frage auf diese Weise hört, glaube ich, dass man sich geprüft fühlt durch die Frage, ist das eine unangenehme Situation. Wenn man das aber mal so ein bisschen dreht und von der anderen Seite anguckt und sich vorstellt, jemand fragt das, der es wirklich nicht weiß, dann fühlt sich die Frage sofort ganz anders an. Ich finde das eine interessante Beobachtung an mir selbst. Das macht für mich einen großen Unterschied, wer etwas fragt und auch wie gefragt wird und auch wozu gefragt wird, also warum diese Frage gestellt wird. Will die Person, die mich fragt, wirklich meine Antwort darauf hören? Will sie meine Antwort wissen oder will sie durch meine Antwort eigentlich nur bestätigt werden in ihrer eigenen Meinung? Will sie mich vielleicht mit ihrer Frage weiterbringen, verstehen oder auch tiefer kommen? All das ist durch Fragen möglich. Meine Supervisorin zum Beispiel ist genau darum eine fantastische Supervisorin für mich, weil sie so unglaublich gute Fragen stellt und damit die Antworten hervorlockt, die in mir sind. Wenn ich Entscheidungen treffen muss und Freunde um Rat frage, dann helfen sie mir besonders gut, wenn sie mich und sich auch dem Ganzen mit Fragen nähern. Fragen bringen weiter. Fragen führen tiefer. Fragen setzen was in Bewegung. Und Fragen helfen zum Verstehen. Aber Fragen, die unbeantwortet bleiben, machen mürbe. Und Fragen wollen Antworten. Jürgen hat schon gesagt, durch die ganze Passionszeit hindurch haben uns Fragen begleitet. Wer das nochmal mitnehmen möchte im Rückblick und nicht in der WhatsApp-Gruppe war, draußen liegen, glaube ich, noch ein paar von den Zetteln, auf denen die 40 Fragen für 40 Tage stehen. Jeden Tag eine Frage, die Jesus irgendwem gestellt hat. Und alles gipfelt, alle Fragen dieser Welt kumulieren in dieser einen Frage am Karfreitag. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage ist der Höhepunkt aller Fragen oder vielleicht eher der Tiefpunkt allen Fragens. Warum ist das geschehen? Warum musste Jesus diese absolute Gottverlassenheit erleben? Warum so viel Leid? Das ist doch eine Frage, die scheinbar unbeantwortet bleibt. Schmerzhaft. Niemand antwortet. Wir Christen versuchen uns seit 2000 Jahren darauf Antworten zu finden. Intellektuelle, emotionale. Wir erklären und wir theologisieren und ich finde, wir machen das eigentlich, also auf das Kreuzesgeschehen hingesehen, auch ganz gut. Aber diese eine Frage, die steht wie ein Symbol für all die unbeantworteten Fragen dieser Welt, für all das Leid der Welt und all die unerhörten Gebete. Wenn der Weg Jesu an Karfreitag zu Ende gewesen wäre, wäre diese Frage für immer offen geblieben. Und mit ihr all die anderen quälenden Fragen. Und nun ist sein Weg aber gerade da nicht zu Ende gewesen. Nun aber, schreibt Paulus so kraftvoll im 1. Korinther 15, 20, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Jesus lebt und damit ändert sich alles. I'll never be the same, haben wir gesungen. Alles ändert sich, nicht nur für Jesus, sondern auch für mich und für dich und für die ganze Welt. Aber auch am Ostermorgen, trotzdem, gibt es Fragen. Bei Markus fragen sich die Frauen, die sich auf dem Weg zum Grab machen, um den Leichnam Jesu zu salben, wer wird uns den schweren Stein vom Grab wälzen? Und wir haben eben in der Lukas-Lesung gehört, wie sie dann von zwei Männern in leuchtenden Gewändern gefragt werden, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Bei Johannes ist es sogar Jesus selbst, der Fragen stellt, der die weinende Jüngerin Maria am Grab fragt, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Auf dem Weg nach Emmaus, das wird in dem Abschnitt berichtet, der nach unserem Lesungstext von heute in Lukas 24 kommt. Zwei Jünger sind unterwegs und unterhalten sich und einer gesellt sich zu ihnen. Auch da fallen einige Fragen. Worüber redet ihr auf eurem Weg? Fragt Jesus diese beiden verzweifelten Jünger. Und sie antworten mit der Gegenfrage, bist du etwa der Einzige, der keine Ahnung hat, was gerade in Jerusalem geschehen ist? Fragen über Fragen. Und doch sind diese Fragen des Ostermorgens anders als alle zuvor. Sie alle stellen sich nämlich schon wenig später als ziemlich vorläufig heraus. Eigentlich haben sie sich alle mit der Auferstehung Jesu erledigt. Ein schönes Beispiel dafür ist auch später am Ostertag, davon berichtet Lukas 24, 38, da steht der Auferstandene vor seinen versammelten Jüngern, die erschrecken sich und er fragt sie mal wieder, warum habt ihr solche Angst? Und die Frage hat sich im Grunde erledigt, denn in dem Moment, wo sie merken, dass wahrhaftig Jesus vor ihnen steht, hat die Angst bei den Jüngern gar keinen Platz mehr. Und so ist es mit all diesen Fragen. Der schwere Stein ist längst weggewälzt, als die Frauen am Grab ankommen. Und der Lebende ist natürlich nicht mehr bei den Toten. Maria weint noch, weil sie den sucht, der in dem Moment schon direkt vor ihr steht. Die Fragen haben sich mit der Auferstehung Jesu erledigt. Aber trotzdem werden sie gestellt, gerade von Jesus selbst. Es wird also einen Grund haben, dass er fragt, obwohl die Antwort so auf der Hand liegt oder vor Augen steht. Wie ist das mit unseren Fragen, mit deinen Fragen? Und da meine ich jetzt nicht so die leichten Fragen, sondern die existenziellen, die schweren, die wehtun und schmerzhaft offen bleiben. Ich glaube, wir leben ja seit einiger Zeit eigentlich in so einer ständigen Fragehaltung. Ist es richtig, was ich tue? Ist es richtig, was oder wie ich denke, was die Politiker entscheiden? Bin ich eigentlich noch für Frieden schaffen ohne Waffen oder ist es höchste Zeit, der Ukraine schwere Waffen zu liefern? Fragen über Fragen. Und unter all diesen Fragen lauert unten drunter, glaube ich, eigentlich immer, geht das gut aus? Wie wird das werden? Wird das gut werden? Wie soll das alles ausgehen mit der Pandemie, mit dem Krieg, mit was auch immer dich umtreibt? Auch die eigenen existenziellen Fragen haben so einen Subtext, etwas, was noch drunter liegt. Und genau das macht sie ja zu existenziellen Fragen. Es geht um die Existenz. Also um die Frage, was wird aus mir? Wird das gut gehen? Was wird siegen? Der Tod oder das Leben? Bei dem Blick auf das wirklich schlimme Leid in unserer Welt frage ich mich und auch Gott wirklich oft, kann man das überleben? Auch seelisch. Wie kann man sich davon erholen? Warum muss das so sein? Diese Fragen sollten wir nicht wegdrücken, sondern wenn sie da sind, dann dürfen wir sie auch stellen und hinschauen. Das ist wie der Blick auf Jesus am Kreuz. Das Leid ist real, der Tod ist real und auch unsere tiefste Verzweiflung ist real. Das hilft nicht, drüber wegzubügeln. Die Fragen drücken es aus und sie bringen es zur Sprache. Aber sie sind nicht das Ende. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Auch alle unsere Fragen bleiben im Vorläufigen. Sie suchen, im Osterbild gesprochen, bei den Toten. Aber da ist Jesus nicht mehr, sondern er lebt. Er ist auferstanden. Man darf die Fragen stellen und wir sollten auf jeden Fall auch offen dafür sein, dass Jesus uns immer wieder auch Fragen stellt. Fragen halten beweglich. Fragen führen uns zum Kern, bringen uns tiefer, bringen uns voran. Und dann können wir so leben, dass wir in dem Auferstandenen die Antwort finden. Ausgerichtet auf ihn, voller Hoffnung. In so einer, ich würde sie österlichen Haltung zu leben nennen, zu leben, das macht dann den entscheidenden Unterschied, glaube ich. Ich finde, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Lesen von einem spannenden Buch, habe ich gemerkt beim Nachdenken. Ich lese wirklich gerne Krimis, aber manchmal gibt es in Geschichten so einen Punkt, wo ich die Spannung kaum ertragen kann, wo die Frage übermächtig ist, wird das gut ausgehen? Wie soll das gehen? Wird die Protagonistin das überleben? Oder auch, wie bekommen die ihre Beziehung gerettet? Oder klappt der Plan, den die sich da so ausmalen? All diese Fragen können so in mir reißen. Und dann, wenn ich es wirklich nicht aushalten kann, ganz, ganz selten, aber es kommt vor, dann blättere ich schon mal voraus und lese die letzten Seiten. Oder manchmal reichen auch schon die letzten Zeilen, weil ich da dann schon erkennen kann, ob die Personen, um die ich mich sorge, noch dabei sind. Oder wie die Charaktere miteinander agieren. Oder was auch immer. Und von diesem Ende her kann ich dann den ganzen Rest der Geschichte anders lesen. Und im Zweifelsfall auch ertragen. So wie ich auch zum Beispiel einen spannenden Film beim zweiten Mal viel entspannter anschauen kann. Oder wenn ich das Buch schon kenne und weiß, es geht gut aus, den Film auch anders gucken kann. Ein bisschen ist es mit Ostern so ähnlich. Und eigentlich noch viel besser. Weil es eben nicht nur um die Geschichte Jesu geht, die halt nicht mit Karfreitag endet, sondern, und genau das ist der echte Clou an Ostern, da geht es auch um uns. Um dich und mich und jeden Menschen, den du kennst. Denn Jesu Sieg ist auch unser Sieg. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, den Stachel gezogen. Er hat nicht nur seinen Tod überwunden, sondern er hat den Tod an sich überwunden. Und für uns bedeutet das, dass wir zwar auch auf dieser Welt irgendwann sterben müssen eines Tages, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber wir wissen, dass dieser Tod nicht das Letzte sein wird. Dass Jesus an Ostern wieder aufkreuzt, das zeigt, dass das scheinbare Ende nicht das Ende ist. Und so überwindet er die Macht, die der Tod über uns vorher hatte. Und die Macht, die Angst vor dem Leiden über uns haben könnte. Und die Ungewissheit darüber, ob wir wohl wirklich zu Gott gehören oder nicht, die Menschen immer wieder umtreibt. Mit all unseren Zweifeln und Fragen gehören wir zu ihm. Dafür hat er alles getan. Und so überwindet er letztendlich alle unbeantworteten, quälenden, offenen Fragen. Nicht, weil sie nicht sein dürften, sondern weil sie in dem Moment, wo er vor uns steht, sich erledigt haben werden. Manche vielleicht auch wirklich erst dann. Am Ende der Zeiten, da wird das offenbar werden. Da wird er sein Reich aufrichten. Und da wird dann Jubel sein und Singen. Und alle Tränen werden abgewischt sein. Und Freude und Lachen und Singen wird sein. So wie es das Buch der Offenbarung, aus dem wir den Wochenvers heute gehört haben, beschreibt, ausmalt und schon so hoffnungsvoll uns vor Augen malt. Ostern eröffnet uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus, die direkt in das Leben hier und jetzt hineinwirkt. Das ist kein plattes, alles wird gut, sondern das ist ein tiefes, ein hügeliges, eines, das Aufs und Abs kennt, aber eben eins, wo wir das Ende schon kennen und wissen, dieses Ende, das ist ein Anfang. Am Ende wird das Leben stehen, nicht der Tod. Egal, was auch passiert und was dich in die tiefsten Fragen führen mag, weil Jesus selbst das Leben ist und in uns lebt. Amen.